Morgen.
So. Ex-Kiesko. Was? Schon wieder Zielperson Matt? Der Typ will wirklich wissen, wo das Internet lebt. Was für ein Spinner. Na, mal gucken, ob er es findet.
Wo das Internet lebt. Teil 2. Wie das Netz Orte verändert. Feature von Moritz Metz.
Wenn das Internet irgendeine Gegend verändert hat und gleichzeitig eine Gegend das Internet prägt, ist diese Gegend definitiv das Silicon Valley. Mit dem dänischen Radiojournalisten Henrik Moltke fahre ich dorthin. Tal des Siliziums. Den Namen erhielt die Gegend in den 70er Jahren wegen der dortigen Chipproduktion. Später sprossen hier die Computer- und Internetfirmen aus dem Boden und machten das Valley legendär. Längst gibt es ein Silicon Saxony, ein Silicon Sentier, ein Isar Valley und fast 100 weitere Technologiecluster weltweit, die sich ähnlich nennen. Beim Durchfahren der Kleinstädte, die lückenlos das Valley bilden, merkt man vom berühmten Geist des Valleys wenig. Klinisch saubere Parklandschaften, schnurgerade Wohnstraßen, die ewig gleichen Flex-Bürogebäude. Kaum Menschen auf den Straßen, aber viel Geld in der Luft. Reporterkollege Henrik hat hier mal gejobbt.
Silicon Valley ist einfach wahnsinnig langweilig. Ich habe länger hier gearbeitet und man fühlt einfach nicht, dass Leute hier leben. Das ist einfach irgendwo, wo man hinfährt, um Geld zu verdienen und zu arbeiten. Und dann fährt man irgendwo hin und lebt da.
Länger hier gearbeitet? Na, wollen wir mal sehen, wie deine Zeit im Valley so war. Henrik Moltke. Okay. Bei Mozilla gearbeitet. Ja, wo er kurz. Mal schauen, ob wir ein bisschen Kompromate über dich haben. Welche Delikte, welche Drogen, welche Sexvideos, worauf stehst du, Henrik, worauf stehst du? Du kleiner Schlingel, wir haben dich ja schon längst auf dem Radar, da ist ja ein ganzes Team dran.
In 200 meters, your destination will be on the left.
Wir fahren zur Facebook-Zentrale in Menlo Park. Die Straße um die eigene Firmenzentrale hat Facebook Hackerstraße genannt. Die damit assoziierte Garagengründermentalität will das Unternehmen offenbar unbedingt aufrechterhalten.
Wir umrunden jetzt gerade das riesige Facebook-Gelände, in das Sie erst vor einem Jahr gezogen sind. Hier viele verschiedene, auch unterschiedlich aussehende Häuser. Das macht so den Eindruck, als wäre das so ein kleines Dorf oder so eine kleine Stadt mit verschiedenen Facebook-Gebäuden, deren Fenster nach außen hin aber verspiegelt sind. Es laufen hier ein paar so Facebook-Angestellte rum und man kann so an den Autos ablesen, dass es ihnen auf jeden Fall finanziell ganz gut geht. Und wir versuchen uns jetzt mal hier ein bisschen reinzuschleichen und zu gucken, wo eigentlich unsere Daten sind.
Hi. Am Empfang stellen wir uns doof und fragen die Rezeptionsdame, ob wir unsere Facebook-Profile besuchen können oder wenigstens eine für morgen angesetzte Pressekonferenz. Wir sollen stattdessen einen Zettel ausfüllen mit unserem Anliegen. Eine Antwort erhalten wir nie.
So schaut's aus. Danke, Marie.
Wir halten bei einer Kaffeehauskette gleich neben Facebook. Die Mitarbeiter kämen eher selten hier vorbei, sagt die Frau am Tresen. Sie würden auch auf der Arbeit schon so gut verpflegt. So wie auch bei Google. Deshalb seien alle ihre Freunde, die dort arbeiten, so dick.
Yes, my friends work at Google, they're all fat.
Tatsächlich gibt es die berühmten Google 15, die 15 Pfund oder fast 7 Kilo, die fast jeder Googler nach kurzer Zeit zunimmt, des guten Gratisessens wegen. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor im Ringen der Firmen um die hellsten Köpfe im Silicon Valley. Vom Shuttlebus mit WLAN bis zum Beachvolleyballfeld wird Mitarbeitern vieles geboten. Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt im Silicon Valley einer der teuersten der USA. Für 120 Millionen Dollar wird Facebook rund 400 Wohnungen für seine Mitarbeiter errichten. Die Facebook-Kleinstadt bietet ein Schwimmbad, Yogakurse, Hundebetreuung und einen Fahrradweg zur neuen Facebook-Hauptzentrale in Menlo Park. Die erweitert derzeit Star-Architekt Frank O'Geary. Sie ähnelt dem von Sir Norman Foster geplanten 5 Milliarden Apple-Hauptquartier in Cupertino. Beides gigantische, von außen uneinsehbare Gartenlandschaften mit niedrigen, grasbewachsenen Gebäuden statt altmodischen Hochhaustürmen. Was Feuilletonisten der FAZ dazu verleitet, dieses Zurückziehen ins Unsichtbare mit dem Verschwinden von Plattenschrank und Bücherregal aus unseren Wohnzimmern zu vergleichen. Unsere Musik und Bücher, auch unsere Freunde, lagern ja mittlerweile immer mehr in der sogenannten Cloud.
Um das zu erfahren, hätte ich doch gar nicht vorbeifahren brauchen. Steht doch alles in diesem Schinken von Dave Eggers. The Circle.
Henrik muss wieder nach San Francisco. Ich fahre alleine weiter zum Google Campus in Mountain View. Der wirkt weniger hermetisch als der von Facebook. Ich kann auf dem Firmengelände spazieren gehen oder mit einem der überall herumstehenden Google-Fahrrädern auf einen Hügel fahren. Auch von oben wirkt der Googleplex wie ein bunter Kindergarten für Computerprofis. Lebt hier das Netz? Als ich das Gelände wieder verlasse, finde ich zumindest Anzeichen seiner physischen Seite.
Ich stehe gerade vor dieser wohnzimmerschrankgroßen Kiste vor dem Google-Haupteingang. Die ist so ein bisschen eingefasst in Hecken und steht drauf: Warning, AT&T Underground Cable. Call before you dig. Gesichert ist das Ganze mit relativ einfachen kleinen Vorhängeschlössern außenrum.
Oh oh, das ist zwar nur der Hausanschluss, aber die IT-Infrastruktur von unseren großen Playern sollte durchaus geschützt bleiben, ja? Also könnt ihr da mal jemand vorbeischicken?
Und eben wieder diese altbekannten kleinen Fähnchen im Boden.
Ob über die hier vergrabenen Internetkabel alle unsere Google-Daten laufen? Eher nicht. Die riesigen Rechenzentren der Netzgiganten stehen meist in günstigeren Industriegebieten auf dem Land. Um herauszufinden, wo das Internet lebt im Valley, will ich noch die Privathäuser der Internet-Schickeria abklappern.
Wenn Google schon unsere Häuser fotografiert und auch genau weiß, wo wir wohnen und auf jeden Fall auch weiß, wo wir uns so die ganze Zeit aufhalten, dann will ich jetzt eigentlich auch mal ganz kurz wissen, wo der Chef von Google wohnt.
Die Adresse des Hauses von Google-Mitbegründer Larry Page habe ich beim Boulevardblog ValleyVac ergoogelt. Und die Navi-Stimme von Google Maps leitet mich treu dorthin.
Nach einer Viertelmeile befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Obwohl sie solche Informationen selbst vermitteln, ist Google mit privaten Daten seiner Topmanager überaus sensibel. Als einmal die Journalistin Eleanor Mills harmlos zusammengegoogelte Recherchen über den damaligen Google-Vorstand Eric Schmidt auf dem Technikportal CNET veröffentlichte, redete die Google-Presseabteilung für ein ganzes Jahr nicht mehr mit der CNET-Redaktion.
Danach befindet sich das Ziel auf der linken Seite.
Es ist schon dunkel. Einen Steinwurf entfernt von der Villa des verstorbenen Steve Jobs ist die Zufahrt zum Haus von Larry Page. Eine öffentliche Sackgasse mit Wendekreis. Wegen einer Baustelle ist der aber zu eng zum Wenden. Ich parke mitten auf der Straße.
So, ich steige jetzt mal aus. Das Haus selbst ist nicht richtig zu sehen.
$7 Millionen soll das Grundstück des Google-Gründers gekostet haben. Für weitere 3,3 Millionen habe Larry Page das Nachbargrundstück erstanden, um dort ein besonders ökologisches Megagebäude zu errichten, vermelden die Gossip-Blogs. Deshalb wohl die Baustelle und die Sichtschutzwände, die aussehen wie verpixelte Gebäude in Google Street View.
Es ist interessant, dass man sieht einfach rein gar nichts. Aber ich werde jetzt mal ein Foto machen.
Überwachungskameras sind auf mich gerichtet. Zur Gegenwehr zücke ich das Smartphone. Plötzlich biegt eine dunkle Limousine in die blockierte Sackgasse.
Oh, sind wir wieder weg.
Mein Mietwagen versperrt den Weg.
Ups. Kommt jemand mit einem Lexus?
Nervös parke ich um.
Ein Mann, der schnell hier vorbeigefahren ist und es öffnet sich hier ein automatisches Tor.
Wahrscheinlich Larry Page. Jedenfalls bleibt unklar, wen diese Begegnung im dunklen Meer gruselte. Immerhin benutze ich ein Google-Handy, den Google-Kalender und die Google-Textverarbeitung. Konnte mich Page tracken?
Hat er gar keine Zeit zu. Aber wir. Und aus deinem Suchverlauf weiß mein Algorithmus schon, wo du als nächstes hin navigierst.
Ich will noch kurz bei meinem Facebook-Freund Mark vorbeigucken.
Dein Freund Mark ist nicht zu Hause, aber sein Personal ist informiert.
Die Gegend hat sich nur unwesentlich geändert.
Sieht ziemlich unspektakulär aus, das Gebäude, und es sind sehr viele Bäume davor.
Aus einem Geländewagen tritt ein Mann auf mich zu. Marks Bodyguard?
Yes, I just wanted to know if this is the house where Mark lives.
I can't say that.
Huh? You can't say that, okay. So you're just staying here and taking care. Can you tell me anything?
No. All okay. I can say is he can't be from
this house to that house.
He can't.
Alles, was mir der Wächter sagen darf, ist, unser aller Facebook-Freund wohnt also exakt nicht in dem Haus, das er zufälligerweise 2011 für 7 Millionen gekauft hat. Und die 4 umliegenden Grundstücke gleich dazu, um als Person, die mit den Daten anderer reich geworden ist, mehr Privatsphäre zu haben.
Über unser Guten Morgenlied.
Good morning, good morning. How are you today? Good morning, good morning. How are you today?
Den Kindern von Kronsdorf geht es ganz offensichtlich gut. Ein blitzeblanker Kindergarten, Hochsommer im oberösterreichischen Voralpenland, eine nette Englischlehrerin.
Englisch ist überall, die Kinder singen, man hört es draußen in den Spielplatz, singen Lieder vom Internet, vom iPhone, von dies und das. Einfach eine Bereicherung ist es.
20 Kilometer südlich von Linz liegt die 3200 Seelen Marktgemeinde Kronsdorf. Der Romantikkomponist Anton Bruckner soll sich in Kronsdorf gefühlt haben wie im Himmel. Jetzt soll in Kronsdorf die Wolke landen. Die Cloud. Gegenüber vom Gasthof liest eine Dame Werbeprospekte.
Nein, ich weiß nicht, was der Google was da gebaut hat. Da wird einmal was gebaut, haben sie gesagt. Irgend ist wie eine Fernsehstation oder so ähnlich, weiß ich was.
In den 50er Jahren ragte hier der Sender Kronsdorf in den Himmel, das damals höchste Gebäude Westösterreichs. Die amerikanische Besatzungsmacht hatte 3 Masten errichtet, um den sowjetisch besetzten Osten per Rundfunk mit Informationen zu versorgen. 2008 kam dann Google aus Kalifornien.
Es ist jetzt schon 4, 5 Jahre aus, dass das Grundstück, großes Grundstück, haben sie da gekauft. Ne?
Und kaufte Land, um von hier einmal halb Osteuropa mit Internetdiensten zu versorgen.
Das Grundstück ist da droben, da noch 2 Kilometer so auf wie da.
Dann auf der linken
Seite. Da auf der linken Seite, ja.
Aber erstmal habe ich einen Termin.
Bitte schön. Grüß Gott, wir haben einen Termin mit dem Herrn Dr. Kolarik.
Mein Dr. Kolarik, mein Herr Bürgermeister, bitte genau. Ersten Stock.
Gut. Sind Sie der Herr Dr. Kolarik?
Ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Was ist mein jetzt?
Der Dr. Christian Kolarik wird bald 43, seit Anfang der 90er Mitglied in der ÖVP, einer der jüngsten Bürgermeister in Oberösterreich, und saß schon als Jugendlicher im Gemeinderat. Nö, nee, das ist ja mal eine geradlinige Karriere bei den Konservativen. Ach, und jagen tust du auch gern.
Bei einer regional hergestellten Kronsdorfer Torte,
die sehr cremig ist und sehr füllig,
berichtet der Bürgermeister vom Wandel der weiteren Kronsdorfer Standortqualitäten.
Die Standortqualitäten waren bei uns, naja, der Enshafen ist in der Nähe. Einen Bahnanschluss haben wir auch über die Ens, aber auch nicht unmittelbar da. Wir haben einen hochrangigen Straßenanschluss. Wir liegen im Städtedreieck Linz, Wels, Steyr. Ja, wir haben eine ebene Fläche und wir müssen halt ein Profil herausarbeiten, wie wir diesen Standort vermarkten können.
Und dann kam ein Interessent aus Amerika, erstmal anonym.
Gerüchteweise war es auch einmal der amerikanische Geheimdienst in dieser Phase, der sich hier etwas sichert. Ja.
Ja. Gerüchteweise.
Der Bürgermeister zeigt eine damals angefertigte Präsentation.
Impressions of the Business Side in Coburg, Kronsdorf, Hagelsberg, B309, New Steyr Enns. Und in dieser ersten Präsentation haben wir gezeigt, wie sieht die Gegend dort aus. Sie waren noch verdeckt hier eben.
Kronsdorf hat alles, was die Cloud braucht.
Am iPad könnte ich es zeigen.
Ja, das ist super, super.
Wir gucken auf eine Karte.
Das Gelände geht dann hier am Rand eines kleinen Waldes los und geht weiter nach Süden.
Die 75 Hektar des Geländes entsprechen 100 Fußballfeldern. Im Westen läuft eine neu gebaute Bundesstraße, darunter sind Internetkabel vergraben. Östlich treibt der Donauzubringer Fluss Enns ein Wasserkraftwerk an. Überlandleitungen beliefern ein nahes Umspannwerk mit Strom aus Norddeutschland.
Uns war selbst nicht klar, dass wir drei Datenleitungen überhaupt in dem Gebiet liegen haben. Und uns war nicht klar auch, dass der Fluss eine Bedeutung haben kann für eine Betriebsansiedlung, weil Hafen lässt sich letztendlich nicht anbieten.
Und jetzt wird es ein Datenhafen am Information Highway.
Ja, so kann man es sehen.
Nach einem Jahr des Kennenlernens und Verhandelns erhielt Kronstorff den Zuschlag vor einem Dutzend anderer Orte in Europa. 30 bis 40 Millionen Euro soll Google in den Grundstückskauf gesteckt haben. Und wenn es hier eines Tages losgeht, dürfte der Konzern einige 100 Millionen Euro investieren und bis zu 50 Arbeitsplätze schaffen.
Ich habe immer gesagt, das war der mediale Tsunami, der über uns hereingebrochen ist. Die sind durchgegangen und haben die Leute das Mikrofon unter die Nase gehalten und haben gesagt, was sagen Sie jetzt dazu, dass hier Google kommt?
Allein die mediale Aufmerksamkeit hat Kronstorff in den Jahren seit dem Google-Kauf verändert.
Und das hängt schon etwas einfach mit Fantasie und Dynamik zusammen. Das haben uns die Wohnbausgesellschaften selbst gesagt. Wir haben mehrere Gemeinden zur Auswahl gehabt und haben sich dann gedacht, Kronstorff, Hagelsberg, diese Region, da entwickelt sich etwas, da kann es nicht falsch sein, wenn auch wir hier etwas machen.
Vorbei am Kronstorfer Google-Wald, den 6 Hektar ökologischer Ausgleichsfläche mit 13.000 frisch gepflanzten Bäumen, fahren wir über das Google-Gelände. Geplant ist hier ein locker besiedelter Gebäudecampus, Kalifornien in Kronstorff quasi. Am äußeren Rand des Geländes hält der Bürgermeister bei einer besonderen Stelle.
Wir sehen hier einen Betonschacht mit einem Gusseisendeckel darauf und darunter läuft eine dieser Datenleitungen.
Können wir da mal aufmachen?
Leider nicht, der ist zugeschraubt, sehe ich, mit einem Imbusschlüssel.
Durch die Nachmittagshitze dieses wahrhaftigen Hundstages fahren wir zum Landwirt Johann Nöbauer. Er war Sprecher der Grundstückseignervereinigung, außerdem ist er Gemeinderatsmitglied und ein Freund des Bürgermeisters. Der ansehnliche Vierkanthof spendet Schatten.
Ja, wenn der für einen Most. Bürgermeister, trinkst du auch mal?
Bei selbstgemachtem Apfelmost erzähle ich vom Besuch bei Urs Hölzle, von Kalifornien und von Googles selbstfahrenden Autos. Johann Nöbauer vom Ackerverkauf.
Aber dass dann nämlich dann da ein Rechenzentrum kommt, das war eigentlich nicht zum Vorhersehen. Nicht? Das war sicher eine Überraschung. Und wir haben es ja lange nicht gewusst.
Der gut gelaunte Berufslandwirt hatte früher mal lange Haare und war bei den Pfadfindern. Heute ist er Großvater, der Enkel lauscht unserem Gespräch. Seit 260 Jahren wird der Hof in der Familie weitervererbt. Hier wohnt immer der sogenannte Hackerbauer.
Ist nicht der Hackerbauer, ist der Hackerbauer.
Der Hackerbauer, okay.
Also das kommt vom Holzhacken, nicht vom Hacken.
Trotzdem wirkt es, als hätte der Hackerbauer den Internetkonzern gehackt. Der Verkauf des Erbackers hat ihn und 5 andere Landwirte zwischenzeitlich zu mehrfachen Millionären gemacht. Einerseits.
Natürlich fällt das auch schwer. Das hat meiner Mutter nicht so leicht gefallen. Aber
das Geld haben alle wieder in Grund und Boden investiert. Der Hackerbauer in Waldflächen.
Ich glaube, ja, unsere Generation kommt da vielleicht schon ein bisschen leichter drüber, wie vielleicht früher. Aber man hat ja in der Landwirtschaft hat man ja auch Veränderungen. Nicht? Wir fahren heute genau schon so von Satelliten orientiert über die Felder. Die Zeit geht ja bei uns auch nicht spurlos vorüber. Nicht?
In der Scheune parkt der Satellitentraktor.
Der Traktor hat zum Beispiel da eine Unterstützung. Das ist halt so nur auf 20 cm Genauigkeit, aber mit dem fährt man.
Das Netz macht die Provinz zum Zentrum. Wenn einmal die Datenfarm errichtet ist, könnten vom alten Erbacker des Hackerbauers selbstfahrende Autos gelenkt werden und internetkontrollierte GPS-Traktoren.
20 Jahre, nicht 20 Jahre. In ein paar Jahren geht das.
Ja, aber dass die von diesem Acker gesteuert werden.
Ja, sicher, ja.
Bis dahin bewirtschaftet der Hackerbauer seinen Acker erstmal weiter mit
Mais, Zuckerrübe, Sojabohnen.
Bis zum langersehnten Startschuss. Der wird von Google seit Jahren verschoben. Manche im Dorf glauben schon nicht mehr an das Rechenzentrum. Bürgermeister Kolarik schon.
Wann letztendlich dann tatsächlich das Go kommt, das weiß Google selbst, wir nicht. Zwischendurch hat es einmal noch eine Entwicklung auch gegeben, wo es geheißen hat, Hongkong vor Kronstorff. Haben wir gesagt, Hongkong und Kronstorff in Connex ist okay.
Ein Grund für die Verzögerung mag aber auch ein weiterer Standortfaktor gewesen sein, die lokale Steuerlast. Im April 2013 berichteten die oberösterreichischen Nachrichten, dass Google auf Initiative der österreichischen Wirtschaftsministerin freigestellt werden soll von der Energieabgabe. Dietmar Eigenberger von der Wirtschaftsagentur Oberösterreichs.
Es wurde hier nicht eine Lex Google geschaffen, auf keinen Fall. Es wurde nur also klargestellt, dass der Datentransport eine nicht energetische Verwendung von Strom ist.
Und ist dadurch mehr oder weniger Steuern?
Es ist in dem Fall, wird es eine Steuerbefreiung geben.
Steuern sparen, das wollen Sie alle. Das Geld fünfmal um die Erde schicken. USA, Irland, Holland, Bermudas und zurück. Double Irish with a Dutch Sandwich. Aber die Steuersparer sind ja keine Terroristen oder Journalisten. Also nicht auf unserem Radar. Apropos, wohin fährt der Metz denn jetzt?
Eine Fußballkneipe am Südzipfel der Iberischen Halbinsel. Volles Haus. Real Madrid spielt im Champions League Achtelfinale gegen Manchester United. Der Raum ist voller Trikots an den Leibern bierbäuchiger Fußballfans. Hier im Süden von Spanien jubeln sie allesamt für die britische statt für die spanische Mannschaft. Die vielen Briten sind aber gar keine Urlauber. Sie leben hier und arbeiten hier, in Gibraltar.
Gibraltar ist so seltsam und eigen, dass ich nach 2 Jahren jetzt nicht sagen könnte, ob ich es gut finde oder ob ich Scheiße finden soll.
Kai Uhlemeier kommt aus dem Rheinland, ist Ende 20 und gehört auch zu den Gastarbeitern.
Es ist unbeschreiblich seltsam. In vielerlei Hinsicht.
30.000 Anwohner machen Gibraltar zu einem der dicht besiedelsten Gebiete der Erde. Mit 6,5 Quadratkilometern ist die Halbinsel nur 9-mal größer als der Kronstorfer Gugelacker. Den meisten Grund bedeckt der 400 Meter hohe Felsen. Seit 300 Jahren gehört Gibraltar zu den britischen Überseeterritorien. Fast glaubt man, in Großbritannien zu sein. Kai Uhlemeier pendelt täglich aus der spanischen Grenzstadt La Linha zu seinem Job.
Ich habe mich letztens mit einem Spanier unterhalten, hat er gesagt, La Linha, Sin City. Und na gut, 2 Wochen in La Linha gewohnt, Fahrrad geklaut. Also es ist sehr krass, weil man hat dieses doch sehr wohlhabende Gibraltar, wo die Mietpreise, ja was weiß ich, 1.500 für eine kleine Zweiraumwohnung betragen. Und man hat dann gegenüber 40% Arbeitslosigkeit und ganz regen Schmuggel. Also wenn man da über die Grenze drüber geht, dann stehen da immer schon ganz dunkle Gestalten und warten darauf, dass irgendwer mit dem Moped oder so rübergefahren kommt und eine Stange Zigaretten dabei hat. Und ich will nicht wissen, welches Geschäft noch da so im Hintergrund dann stattfindet.
Ich auch nicht. Wir haben Antigua und die Bermudas. Die EU hat eben Gibraltar.
Bekannt ist Gibraltar für den Finanzsektor, für seine 700.000 Briefkastenfirmen, für den Schmuggel, für den Tourismus und die Affen auf dem Felsen. Aber es ist das Netz, das Gibraltar am schnellsten verändert.
Gibraltar ist auf jeden Fall ein Ort, wo ein Teil des Internets wohnt. Also wenn man jetzt sagt, diese ganze Gambling-Industrie, Gaming, also alles, was irgendwie Casino zu tun hat, Wetten und so fort, wohnt auf jeden Fall in Gibraltar. Ein Teil.
Die Mieten sind hier auf dem Niveau von Manhattan. Ein anständiger DSL-Anschluss kostet über 100 Euro. Die Monopolfirma Gibtel dankt. Trotzdem leben hier Tausende von Nordeuropäern und vergolden ihr Leben mit dem Geld, das ihre Landsleute in Online-Spielbanken, in Wettbüros und auf Pokerportalen hinterlassen.
Wenn Gibraltar das nicht hätte, wäre Gibraltar genauso am Arsch wie der Rest von Südspanien.
Gibraltars Glücksspielgesetze sind liberal, die Steuerlage günstig. Wetten und Gambling sind eines der lukrativsten Geschäftsfelder im Netz. Über 10 Milliarden Euro jährliche Einnahmen erzielen Online-Glücksspielfirmen allein in Europa, viele mit Firmensitz in Gibraltar. Voraussetzung für eine Lizenz, die Server müssen ja auch stehen.
Gibraltar war ein Wunsch unserer Kunden. Wir wären hier nicht einfach hingegangen, wenn nicht das Gaming gewesen wäre und wir wüssten, unsere Kunden wollen hier hin und müssen geschützt sein.
Eddie Kilbane. Aha. Kommt aus Irland, ist Rechenzentrumsexperte und eine Art Oberhausmeister bei der Firma Dataplex und Continent 8. Spezialisten für Hochsicherheitsrechenzentren für Gambling und anderes Business. Standort in Dublin, Mailand, Isle of Man, Malta, Singapur. Und sonst wenig Netzspuren. Ziemlich diskreter Typ. Der ist wirklich vom Fach.
Gibraltar soll mehr Kilometer in Tunnels haben als in Straßen. In einem düsteren Industriegebiet liegt der versteckte Zugang zum Rechenzentrumstunnel. Kollege Henrik und ich bekommen eine Führung. Im endlos langen Tunnel steht feuchtwarme Luft. Nur das Hämmern von Tunnelbauarbeiten stört die absolute Ruhe. Einige hundert Meter später folgt eine ausführliche Sicherheitskontrolle.
Henrik und Moritz.
Alles wirkt hier wie im Bauch eines Schiffes.
Wir sind 450 Meter von der Hauptstraße entfernt. 350 Meter über uns ist die Spitze des Felsens.
Wegen der hohen Feuchtigkeit im Felsen, dem Regen innerhalb des Berges, war der Bauaufwand immens.
Das Gebäude ist ein Gebäude im Gebäude, also im Felsen. Es hat ein normales Dach, eine Infrastruktur, als stände dieses Haus irgendwo draußen. Der Unterschied ist aber, dass sie hier den Berg ausgehöhlt haben und es hier reingestellt haben.
Wir betreten eine Kommandozentrale. Ein Atrium mit Sitzreihen. Karten zeigen einstige Truppenbewegungen in Nordafrika, rote Lampen den Bikini Alert State, den militärischen Bedrohungszustand der britischen Armee.
Eisenhower hat hier ein halbes Jahr lang gelebt und Winston Churchill für 6 Wochen. Sie lebten hier in der heißesten Entscheidungsphase des Krieges.
1942 und 1943 leitete der US-General Dwight D. Eisenhower von hier die Operation Torch der Alliierten gegen Nazi-Deutschland und Vichy-Frankreich in Nordafrika. Über 200 Menschen lebten im Bunker und sahen meist 6 Wochen lang kein Tageslicht. Der spätere US-Präsident Eisenhower verstarb 1969, ein paar Monate vor der ersten Internetverbindung der Welt. Heute stehen im Eisenhower-Bunker Hochsicherheitsserver von Gambling-Firmen und Banken.
Wir können in den Serverraum gehen. Es wird sehr laut. Aber ihr dürft keine Fotos machen und wir können nicht sagen, wer unsere Kunden sind.
So, Metzi, jetzt hast du so lange gesucht und jetzt gelangst du endlich gleich ins Internet. Das wahre Reporterglück. Ein echter Serverraum. Wahnsinn, oder? Echt spannend.
So, das ist mein Biometric.
Hier muss ich noch Name und Passwort eingeben.
And then that's given my name and verified that I can go into the room before the maglock closes.
Hier brummen 2 Tennisplätze voller mannhoher Serverschränke. Millionen werden hier umgesetzt, aber ich spüre nur die heiße Luft. Das Internet muss woanders leben.
Bravo. Bravo, Herr Reporter. Sehr gut erkannt. Und jetzt fahr wieder nach Hause und bleib am anderen Ende vom Draht. Facebook, Gmail, WhatsApp. Das reicht doch völlig aus als Abenteuerspielplatz. Da könnt ihr euch ausleben. Und wir passen auf euch auf. Haben wir alle was von.
Wo das Internet lebt. Teil 2. Wie das Netz Orte verändert. Feature von Moritz Metz. Produktion und Regie, der Autor. Musikkomposition, Team Diamanti. Es sprachen Hannes Wegener, Petra Bartel, Anna Wollner und der Autor. Redaktion, Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Download und das Manuskript der Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de.